Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH, Folge 1, 2, 3. Ihr seid mit dabei, Folge 123. Wie immer mit dabei an meiner Seite meine zwei wunderbaren Experten, denn er ist klein und gar nicht mal so lustig, der Kevin Hart von Dreierkette VBH. Liebe Grüße nach Kreuzberg. Hallo Hannes.
Mich freut sehr, dass du mich auf meine Größe ansprichst, wobei wir beide die Riesen, die Hühnen unserer Gruppe sind. Mir geht's gut. Mich freut es, dass ich wieder da bin. Ich habe eine Woche ausgesetzt. Ich musste mich sammeln nach den ganzen Ereignissen in der Fußballwelt, in der Politikwelt. War einfach zu viel. Mich freut es aber sehr, dass ich wieder hier bin. Und soll ich den Ball weitergeben an unsere Heidi Klum oder willst du das machen?
Das kannst du gerne machen.
Dann gebe ich den Ball weiter an unsere Heidi Klum nach der OP. Sie hat sich extra Geheimratsecken und ein Dreitagesbad rangemacht. Deswegen lieber nur am Bodensee. Was geht bei dir?
Ja, moin. Ich bin etwas verändert aus der letzten Woche hervorgegangen, das stimmt. Aber es liegt vielleicht auch nicht daran, an den gewissen OPs, sondern was ich alles sehen durfte und was ich alles erleben durfte. Deswegen freue ich mich, bei euch zu sitzen, um diesen ganzen Sachen zu besprechen.
Wunderbar, da wir wieder eine pickepacke Folge haben, also wirklich von oben randvoll mit Inhalten. Ich habe hier 4 Seiten Notizen mitgebracht und wir auch gar nicht so viel Zeit haben, weil Brian ausnahmsweise mal derjenige von uns dreien ist, der noch eine Abendverabredung hat. Was das ist, das dürft ihr alle draußen spekulieren und in die Kommentare schreiben, wenn ihr denn so möchtet. Würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein, sparen uns das Vorgeplänkel und lassen mal die Politik Politik sein und lassen mal die Persönlichkeiten Persönlichkeiten sein und gehen direkt in den Sport. Jawollo, Fußball wurde gespielt und es wurde auch die WM ausgelosen. WM-Gruppenphase ist unser erstes Thema, das müssen wir natürlich, da muss darüber gesprochen werden. Es war eine Shitshow vor dem Herrn. Hannes hat, glaube ich, irgendwann mal reingeschrieben, es ist einfach nur ein einziger Fiebertraum. Kurz zum Kontext, in Washington, im, korrigiere mich Hannes, John F. Kennedy Center. Im John F. Kennedy Center wurden die Gruppen der WM ausgelost, beziehungsweise es gab reichlich Entertainment und Unterwerfungsdarbietungen gegenüber Donald Trump und zum Schluss wurden auch noch ein paar Kugeln gezogen. Nichtsdestotrotz wissen wir jetzt, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft spielen wird bei der WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko. Und darüber muss natürlich gesprochen werden, sportlich, aber auch etwas gesellschaftspolitisch. Dementsprechend nehme ich mal die gesellschaftspolitischen Maus in der Runde direkt hier an Bord und frag mal Brian, wie siehst du denn diesen Abend?
Es ist jetzt bitter natürlich für Hannes, weil er hat sich schon praktisch, seine Stimme war bereit dafür zu jubeln.
Aber zum Sportlichen kommen wir erst noch.
Also ich bin natürlich begeistert, weil das Ganze ist natürlich unglaublich unterhaltsam, gerade weil auch einfach, glaube ich, da so vieles zusammenkommt, was aktuell gerade eben politisch, gesellschaftlich eben stattfindet. Und irgendwie Donald Trump ist ja eine Persönlichkeit, die so dauerpräsent gerade, also ich habe das Gefühl, in deutschen Medien ist, dass es irgendwie auch noch passend dazu eben jetzt auch in diesem Bereich unserer Gesellschaft, in diesem Bereich unserem Leben auch noch vorkommt. Und man hat immer das Gefühl, wenn er vorkommt, wird wirklich jeder Furz und jede Aussage von ihm daueranalysiert. Und das ist schon ein sehr interessantes Phänomen, was einfach auch dazu führt, dass er Sachen macht, von denen ich eigentlich gar nicht will und wissen will, was er macht. Und jetzt gerade zu dieser Veranstaltung, es war natürlich der Hammer, diese Arschkriecherei von Johnny Infantino, ist schon interessant gewesen. Und ich komme vielleicht später noch dazu, aber ich verstehe es. Aber ich will jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe, weil ich glaube, Hannes, der sitzt auf heißen Kohlen, der will eine Sache sagen noch dazu. Dann können wir weiterreden. Aber Hannes, sag, was du sagen wolltest.
Nee, ich find's vollkommen okay, wenn wir das Sportliche erst danach besprechen, um dieses Politikum der Auslosung oder dieses ja Abstruse der Auslosung kommen wir ja nicht herum. Aber was du gerade erwähnt hast, finde ich eigentlich ganz gut, weil es gab eine Analyse, dass in dieser Auslosung, beziehungsweise die Berichterstattung über diese Auslosungsshow zu 85% über Donald Trump war. Das heißt, Donald Trump und Gianni Infantino haben sehr wahrscheinlich das erreicht, was sie wollten, nämlich die ganzen Medien zu dominieren. Dass kleine Mannschaften wie Curaçao in eine Gruppe gelost wurden, dass, keine Ahnung, Argentinien einen vermeintlich leichteren Weg hat, das wurde ja so ein bisschen ignoriert. Aber wir leben halt in einer Welt, wo weiße, alte Männer das machen, was sie wollen. Und ich finde, das überträgt sich halt jetzt einfach von der Politik in die Sportpolitik weiter. Ich muss aber auch an der Stelle noch erwähnen, das Kennedy Center, das hat ja auch so ein Geschmäckle. Weil das Kennedy Center war vor der Wiederwahl von Donald Trump, hat es geleitet, wisst ihr wer?
Nee.
Der Mann von Kamala Harris war der Kurator von diesem Kennedy Center, wo ich auch schon mal eine Opernstück gesehen habe, als meine Eltern in Washington waren, über die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Das heißt, ich kenne dieses Kennedy Center, das ist wunderschön, das ist richtig ein geiles Ding am Potomac River. Und Donald Trump hat ihm dann, nachdem er Präsident wurde, diesen Posten weggenommen und hat dann gesagt, dass nur nationale Veranstaltungen da stattfinden können. Deswegen ist es auch so ein bisschen unter Anführungsstriche eine Ehre für die FIFA, dass sie das da machen dürfen. Aber wie du sagst, nur, also es war einfach ein Fiebertraum. Ja, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass niemand darüber gesprochen hat, dass diese zwei anderen Staatschefs, Claudia Sheinbaum aus Mexiko und der Premierminister aus Kanada, dessen Namen ich leider nicht kenne, seitdem der ehemalige Premierminister mit Katy Perry rummacht, kenne ich nicht den neuen. Aber das war der erste Staatsbesuch von den beiden. Wie krass ist das? Und niemand hat das gejuckt. So, das sind drei wirtschaftlich unfassbar starke Partner, aber das hat nicht dazu geführt, dass sie sich mal treffen, sondern diese Auslosung. Und das wurde fast
nirgendwo erwähnt. Ganz kurz. Ja. Ist super interessant, weil ich hatte auch, ich habe mir aus Jux ein bisschen den Anfang angeschaut auf YouTube und erst dann ist mir eben auch aufgefallen, ach, die sind ja auch da, weil ich war davor so, kann es sein, dass nur Donald Trump da war als Ausrichterland? Also es ist wirklich unglaublich, dieser extreme Fokus, dieser kollektive Fokus auf diesen einen Mann, das ist echt Wahnsinn.
Ja, und also jetzt kann man natürlich auch sagen, ein Stück weit die Macht des Sports, oder? Also wenn das drei Persönlichkeiten sind, von die Anführer von und Anführerinnen von drei sehr mächtigen großen Ländern und Nachbarländern, die auch Wirtschaftsbeziehungen miteinander pflegen. Das der erste Anlass ist, dass sie zusammenkommen in den USA, ist die Auslosung der FIFA-WM. Kann man natürlich auch sagen, die Macht des Sports.
Ja, absolut. Also es die ganze Veranstaltung, diese ganze Reihe war, ich glaube, nicht nur ein Zeichen für die Macht des Sports, sondern auch für die abstruse Seite des Sports. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Ich habe parallel auf Spiegel mir einen Live-Ticker durchgelesen. Und die zwei Kommentatoren haben die ganze Zeit geschrieben so, und jetzt, noch eine Kugel. Okay, jetzt wird gelost. Nein, es wird nicht gelost. Es kommt noch, ist das Kevin Hart? Ja, also es waren ja zwei Stunden, wo nichts passiert ist. Also mir tun alle Leute leid, so Sportjournalisten, die sich damit auseinandersetzen mussten, inhaltlich. Weißt du, guckst dir das Ding an, um zu wissen, gegen wen welches Land spielt, um das irgendwie analysieren zu können oder Prognosen abgeben zu können. Und dann wird das eine Show, wo Donald Trump sich selber diese Friedensmedaille aufsetzt. Weißt du, wie ich damals in der dritten Klasse, wenn ich ein schönes Bild gemalt habe, so selber Medaille aufgesetzt. Er nennt Gianni Johnny die ganze Zeit. Heidi Klum, random as fuck. Also was macht die Dame da? Kevin Hart, Rio Ferdinand, der arme, wie heißt der NHL-Spieler, Wayne Gretzky, wurde auch noch aus dem Altersheim geholt, zusammen mit den YMCA, also die Village People, das an Skurrilität nicht zu überbieten.
Aber ganz kurz.
Ja, wirklich, es war geisteskrank.
Aber ist das nicht auch, also jetzt mal wirklich mal gesellschaftlich betrachtet, eine unglaublich interessante Ästhetik, die da stattfindet? Also ich habe das auch irgendwie in so einer random Sprachnachricht an euch gesagt, wo ich, glaube ich, einfach nur Gedankenfurze hatte. Aber das ist, ich finde das schon faszinierend, mit der Präsidentschaft von Donald Trump kommt ja schon irgendwie so eine neue Art von Ästhetik rein. Und die Ästhetik und das Verhalten dieser Magergruppierung ist ja auch immer so, je größer, desto besser. Und es muss, aber dadurch habe ich das Gefühl, wirkt es immer weniger authentisch und immer mehr cringe und unangenehm. Also habt ihr da auch das Gefühl? Oder
ja, klar. Es ist geisteskrank, unprofessionell und widerlich auch ein Stück weit so. Also ich finde, eigentlich jeder Auftritt von Donald Trump ist absolut unseriös und dadurch verliert die Veranstaltung, ob das jetzt eine Pressekonferenz im Weißen Haus ist oder im Oval Office oder vor dem Weißen Haus oder, keine Ahnung, irgendein G7-Gipfel oder was weiß ich, oder auch eine FIFA-WM-Auslosung, dadurch verliert jede Veranstaltung an Seriosität. Die wird einfach zu einer reinen Clownshow. Das ist eine reine Clownshow.
Was aber ich an der Stelle auch erwähnen muss, es ist das erste Mal, dass die FIFA es hinkriegt, dass ich mich für die WM-Auslosung interessiere. Weil ich habe ja schon ein paar bewusst erlebt, weißt, Brasil 2014, da war ich 14 Jahre, als ausgelost wurde. Russland 2018, da war ich 18 Jahre lang. Katar, da war ich auch Er ist auch über 18 Jahre alt. Und es hat mich nicht gejuckt. Hm. Also es hat mich nicht die Bohne interessiert, bis dann die Gruppen feststanden und ich das auf Insta, Spiegel oder Kicker gesehen habe. Aber dieses Mal war es das erste Mal, wo ich mir dachte, ich muss mir diese Show, diese ganze Performance, die will ich verfolgen.
Ganz kurz.
Und das ist halt auch so ein Effekt, dieser in den Dreck ziehen oder dieses absolut
unseriös,
aber traumhaftes.
Ganz kurz, das ist vielleicht auch eine Frage an Hannes, die mich jetzt mal interessiert. Ich bin ja nicht, ich habe jetzt nicht in den Vereinigten Staaten gewohnt, aber ich habe das Gefühl, und damit hat der Gianni Infantino ja auch ein bisschen Erfolg gehabt, oder ich glaube, okay, nochmal andersrum. Ich glaube, Infantino hatte ja einen klaren Plan und ich glaube, eigentlich ist der gar nicht so unaufgegangen. Und zwar, und da hatte er sicherlich richtig analysiert, ist es ja so, dass Donald Trump ja jemand ist, der über die Show kommt. Der braucht die Show, der braucht die Massen, damit er irgendwie zufrieden ist. Das scheint ja irgendwie so der Hintergrund seiner Persönlichkeit, sage ich mal, zu sein. Und Gianni Infantino macht genau das, er bietet ihm eine Show. Ne? Er gibt ihm einen Preis, er lässt seinen Lieblingssong da auftreten, die Massen kommen, er wird so Art, ja, man muss ja sagen, eigentlich gehuldigt in einer gewissen Form. Und er versucht natürlich damit Donald Trump davon auch zu überzeugen, dass dieses Event, diese WM, seine Anwesenheit braucht, weil, so ist jetzt meine Analyse, ist Infantinos Sichtweise, nur mit der Anwesenheit von Trump und dass er das ernst nimmt, wird diese WM ein Erfolg. Und jetzt ist meine Frage so ein bisschen an Hannes vor allem, würdest du sagen, dass es so dermaßen, also dass der amerikanische Fokus gerade aus Sport angeht, so dermaßen auf Show getrimmt wurde, dass es gar nicht anders geht? Oder meinst du, es ist einfach übers Ziel hinausgeschossen?
Ich glaube, die Frage kann die Walle als langjähriger NFL-Fan auch beantworten. Die Amis sind große Sportfans, ja, aber die Amis sind vor allem Entertainment-Fans. Also jeder Besuch im Baseballstadion war vom Spiel her 12% und die anderen 88% waren Show. Musik, Klatschen, Leute, die verkleidet rumgerannt sind. Die Amis konsumieren ja Sport ganz anders als wir. Es ist ja immer eine Show, so diese NFL-Halftime-Show.
Gibt ja auch eine FIFA-WM-Finalshow.
Genau, oder die Tatsache, dass diese Club-Weltmeisterschaft auch eine Halftime-Show hatte. Also die Amis konsumieren diese Show, diesen Sport ganz anders als wir. Und was, oder die Anknüpfung zu Trump, ich glaube, Infantino fühlt sich halt in der Gegenwart von autoritären Staatsfiguren sehr wohl. Und er nutzt es aus, oder beziehungsweise ich glaube, er versucht, Donald Trump auszunutzen für den Erfolg dieser Veranstaltung.
Absolut, ja,
weil,
ja.
Es ist so sein Maskottchen, weil es ist ja tatsächlich das Land, wo die WM hauptsächlich ausgeführt wird oder ausgetragen wird, sind die USA. Und die meisten US-amerikanischen Sportfans können ja mit Fußball nach wie vor nichts anfangen. Also so die Leute, die ins Stadion gehen in der MLS, sind Latinos. Oder wie zum Beispiel mein Mitbewohner aus Washington, der halt mal außerhalb von den USA gewohnt hat und gesehen hat, dass der Ball, wenn er rollt und mit Füßen gekickt wird, das Beste ist, was es gibt. aber so ein durchschnittlicher Andy und Jessica, die gehen halt nicht ins Soccer Stadium, sondern die schauen sich halt die NFL, NBA und wie heißt die National Baseball League an. Aber ja, doch, ich glaube schon. Und vor allem in den USA ist ja vielmehr diese Persönlichkeitspolitik. Weißt du? Also, wir haben ja hier in Deutschland, glaube ich, in unserer gesamten Geschichte sehr wenig Figuren gehabt, die du vergleichen könntest. Also, wir haben ja nicht eine Person, die das Politische und Gesellschaftliche so dominiert wie Trump in den USA.
Also, ich glaube, das sind alles Punkte, da sind wir uns, glaube ich, sehr, 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 sehr einig. Mit Blick auf die Zeit abschließend die Frage, was war euer Lieblingsmoment bei dieser Random-Auslosung? Was ist der weirdeste oder witzigste oder dümmste Moment, der ich da in den Sinn komme? Ich kann aber anfangen, da habt ihr nur kurz einen Moment zum Überlegen. Aber mein Lieblingsmoment war, wie Gianni Infantino das erste Mal auf die Bühne kommt und dann sagt, hello! Und es klatschen so vier Leute, so halb. Und dann sagt er, I can't hear you, hello! Und dann klatschen wieder nur so 11 Leute. Das war so awkward, das war so gut. Und danach, wie er dann noch anstimmt, USA, USA. Das war so peinlich, wirklich. Geisteskrank.
Für mich der beste Moment war, als Gianni Infantino dem Trainer von der argentinischen Nationalmannschaft nicht erlaubt hat, den Pokal anzufassen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gibt die Regel, amtierende Weltmeister dürfen den WM-Pokal anfassen. Der Rest von uns Sterblichen nur mit Handschuhen oder gar nicht. Und es war ja der Moment, um dieses Ding da reinzubringen. Und Lionel Scaloni wollte das machen und Infantino hat ihm die Handschuhe gereicht und der so, ich doch nicht so, ich bin Weltmeister. Und der Infantino so, nee, zieh's an. Und im Nachhinein hat er sich entschuldigt, aber das war auch so mein Glanzmoment dieser Veranstaltung.
ich hab zu wenig, glaube ich, jetzt echt gesehen, dass ich das so pauschal sagen kann. Ich glaube, diese ganze Verleihung, der ganze Kontext der Verleihung des Friedenspreises hat auch schon, also es ist schon auch sehr amüsant alles, muss ich sagen. Also es ist schon sehr krass. Auch dieser Preis an sich, wie der aussieht. Also das Problem ist ja wirklich, es kommt einem wirklich vor, als würde die Kabarettshow wirklich Live-Realität sein. Also es ist wirklich, man fühlt sich so. Man kann wieder lachen, man muss weinen.
Es wäre ein Witz, es wäre ein Theater.
Ja, irgendwo schon. Und ich frag mich auch immer, ob das Kalkül ist von diesen Personen oder ob das einfach wirklich diese Weirdness, ob die das wirklich einfach an sich haben. Aber ja.
Mhm.
Sehr spannend auf jeden Fall.
Naja. Wir haben es auf jeden Fall hinter uns gebracht. Jetzt haben wir die Gruppe bekommen. Wir haben einmal Curaçao, den WM-Debütanten und Neuling zugelost bekommen. Dann haben wir die Elfenbeinküste als Abwehr-Defensiv-Bollwerk aus der Qualifikation zugelost bekommen. Und wen haben wir noch bekommen, Hannes?
El país más lindo del mundo. El medio del mundo. La carita de Dios, Ecuador.
Das ist schön.
Wobei, ich muss sagen, ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf Ecuador, gerade auch wegen der WM 2006. Das ist irgendwie tatsächlich was Besonderes, oder?
Ja, nicht nur wegen der WM 2006. Also, um ehrlich zu sein, ich habe mich wirklich richtig arg gefreut für Hannes. So, ich habe mit meinen Eltern telefoniert am Tag nach der Auslosung. Dann haben sie gesagt, der Mensch, der Hannes, der muss sich ja gefreut haben, oder? Für die Gruppenauslosung. Ja, so ging es mir auch. Ich habe mich richtig für dich gefreut. Das muss ja ultra geil sein.
Ja, ich war gerade auch mit meiner Freundin auf dem Weg in die Baraval. Die kennst du ja auch.
Oh, lecker.
Und da kam die Meldung Deutschland-Ecuador und ich dachte, das kann nicht sein. Also wie geil ist es, also was für ein Privileg, dass die beiden Länder, für die mein Herz schlägt, gegeneinander spielen. Und ich sag's euch, wie es ist, es tut mir mega leid an der Stelle, aber an dem Tag lasse ich Schnitzel, Eisbein und Spaghetti-Eis gerne gegen Bolon, Encocado und Raspadilla eintauschen.
Ja, hier schön vom deutschen Bildungssystem profitieren und hier schön in Deutschland leben und hier schön in den Luxus von unserem Sozialstaat kommen. Und wenn es dann noch drauf ankommt, was ist dann? Da kommt das Trikot weg. Ich glaube es nicht. Nee, ja, fair enough. Schön, ich freue mich alles. Ich hoffe, wir schauen zusammen.
Ja, ich freue mich. Wir schauen auf jeden Fall zusammen. Ich muss auch sagen, ich bin auch schon dabei, das darf ich an der Stelle verraten. Ich habe es mir überlegt, weil ich habe am Samstag Leute aus Ecuador getroffen und wir haben uns alle vorgenommen, dass wir das zusammenschauen wollen und wir wollen die ecuadorianische Botschaft irgendwie integrieren. Also es kann nicht sein, dass da nichts kommt. Weißt, also wenn Ecuador zum vierten Mal in seiner Geschichte bei einer WM mitmacht, wir spielen gegen Deutschland, da muss die ecuadorianische Botschaft ein Zelt aufstellen, typisches Essen und Leute einladen. Also das ist das Mindeste, was sie machen können.
Ja,
wir werden gespannt sein und wir hoffen, dass wir in deine Pläne integriert sind.
Ja, und kommen wir denn jetzt zu dem Punkt, wo ich analysieren kann, wie es da ausgeht?
Ja, leg los.
Also, ich sag's mal so. Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass Deutschland 2-1 gegen Curaçao gewinnt. Es wird ein richtiger, richtiger Arbeitssieg. Gegen die Elfenbeinküste kommt ein stabiles 2-0. Okay, da schaffen sie irgendwas. Aber einer der schwächsten deutschen Mannschaften der letzten 10 Jahre trifft auf eine der besten ecuadorianischen Mannschaften der letzten 10 Jahre. Es ist eine eingespielte Mannschaft mit derselben Viererkette seit 6 Jahren. Wir haben Spieler auf internationalem Niveau wie Incapié, Pacho, Moisés Caicedo. Und ich denke, Deutschland wird sich da die Zähne ausreißen, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich sag's euch, es kann sein, dass Deutschland letztendlich weiterkommt, also weiter im Turnierverlauf. Aber dieses Spiel gewinnt Ecuador. Einfach aus zwei Gründen. Und meine Mama hat mir die geschrieben. Grund 1, wir Ecuadorianer spielen mit dem Herz. Also wirklich, bei der WM wird jeder Ecuadorianer bis an das Ende seiner Kräfte rennen. Danach ist egal, weißt du? Wir sind ein Land, was seit jetzt mittlerweile Jahren von Guerilla und Narkoterrorismus betroffen wird. Wir sind ein Land, wo über die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze wohnt. Es ist alles schlimm. Dann kommt so ein Sportereignis und wir spielen gegen so ein aufgepempertes Deutschland. Weißt du, gegen so Spieler, die seitdem sie 13 sind, massiert werden von privaten Masseuren und die Ernährungspläne bekommen von ihren Vereinen und die seitdem sie 17 sind, Multimillionäre sind. Unsere Spieler sind nicht so. Und deswegen, das wird ein klarer ecuadorianischer Sieg. Und ich zügel mich mal, weil ich sehe echt, dass ich viel, viel aufnehme, viel Zeit einnehme. Deswegen, sorry Jungs, jetzt seid ihr in der Reihe, aber Deutschland kommt vielleicht weiter im Turnierverlauf, aber Ecuador wird dieses Spiel gewinnen.
Hannes, kommst du aus Ecuador? Ich weiß es gar nicht. Ich muss sagen,
ich habe es gar nicht mitbekommen, gell? Ich habe es auch nicht ganz mitbekommen. Aber
wir haben schon gesagt, es tut uns mega leid an der Stelle. Es tut uns mega leid, dass Ener Valencia ein Dreierpack schießen wird und danach kriegt er das Bundesverdienstkreuz.
Ganz kurz, nur ganz kurz. Ich bin gespannt. Ich habe überhaupt keine Meinung, wer da jetzt weiterkommt, wer da jetzt gut ist. So wie Deutschland spielt, wird es ein bisschen eine Wundertüte. Ich bin gespannt auf Curaçao. Ich kann mir vorstellen, dass es eher da Zähne ausbeißen gibt gegen solche Mannschaften. Aber letztendlich, ich freue mich einfach. Und ich habe gerade auch gesehen, die Anstoßzeiten sind einigermaßen human. Und deswegen.
Ja, geht auch. Ja.
Deswegen freue ich mich einfach.
Ich schließe mich da absolut dir an, Brian. Prognosen 7 Monate vor einem Turnier, damit wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Aber ich freue mich auch wie du. Ich glaube, das sind coole Begegnungen. Gibt mir auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen 2006-Charakter auch. Also es gibt einem so einen kleinen Vibe.
Da, ja, vor allem,
ich habe schon Bock drauf.
Vor allem wieder das letzte Spiel gegen Ecuador. Das war ja 2006 auch so. Also das ist, finde ich, auch nicht schlecht.
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Schön, dann den Blick in die USA haben wir gerichtet. Bevor wir den Blick nach Deutschland richten, gehen wir einen kleinen Umweg über die Dreierkette VBH-Quiz-Gasse.
Das Quiz.
Das Dreierkette VWH-Quiz, diese Woche präsentiert von meiner Wenigkeit. Und da wir es gerade eben schon über das Thema WM-Auslosung, WM-Gruppen hatten, etc., knüpfe ich doch nahtlos an dem Thema an und spiele ein kleines Spiel mit euch, das sich nennt Welches Turnier suchen wir? Anhand von den Gruppen Deutschlands, also anhand von den Gruppengegnern Deutschlands. Oh. Ganz einfach erklärt, ich werde euch immer die Gruppengegner von einem Turnier von der deutschen Nationalmannschaft vorlesen und ihr dürft mir dann sagen, wann das war und im Optimalfall auch, wo das war. Der Schnellere von euch beiden kriegt den Punkt. 5 habe ich vorbereitet. Dementsprechend bei einem möglichen Stand von 2-2 haben wir auch ein Stechen dabei. Gibt es Fragen?
Nee, finde ich ein sehr geiles Spiel.
Sehr spannend. Vielen Dank. Gut.
Ich habe es extra in der Reihenfolge gelassen, wie die Spiele auch stattgefunden haben. Also immer der erste Gegner, das erste Spieltag, zweiter Gegner, zweiter Spieltag, dritter Gegner, dritter Spieltag. Damit es ein bisschen einfacher ist vielleicht. Gut, dann fangen wir an. Das erste Turnier, das wir suchen. Die Turniergegner waren Jugoslawien, die Vereinigten Arabischen Emirate
und 2002 Kolumbien. WM in Südkorea und Türkei. Südkorea und Japan.
Falsch.
Das war die WM 1998.
Falsch. Ah, herrlich.
Nee, sorry, WM 1994 in den USA. 1994.
Auch falsch. Geil, ich kann euch beiden mal richtig schön
entweiten. Weiter, sag doch weiter.
Geht.
Weiter.
Nee, ganz kurz. Jugoslawien?
Es war Jugoslawien, Vereinigte Arabische Emirate, Kolumbien.
Okay, mach weiter.
Nee, nur die Gruppe.
Ja, aber dann mach doch weiter.
Ja, das müsste ich jetzt nachschauen, als ob ich das jetzt auswendig kenne von allen.
Ganz kurz. Deutschland hat gegen Vereinigte Arabische Staaten, Jugoslawien. Ja, jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen peinlich. Wahrscheinlich ist wann ist Jugoslawien zusammengebrochen? Da, 94? Ja,
stimmt, 2002 kann auch nicht sein, ist auch Quatsch.
Nee, 1990 kann das sein. Rom.
Absolut richtig, 1990. Oh. 1990 in Italien, wir waren Gruppenerste und haben am Ende des Tages auch das Turnier gewonnen. Och, ich dachte, ich starte leicht. Und dann werden die nächsten 3 Jahre witzig. Aber der Punkt geht an Hannes, er kam noch drauf. Sehr gut. Dann kommen wir zum zweiten Turnier. Welches Turnier suchen wir? Saudi-Arabien, Irland.
WM 2002 in Südkorea und Japan. Das ist jetzt 8-0 gegen Saudi-Arabien, 2-0 gegen Irland und 1-1 gegen Kamerun.
Falsch.
Andersrum.
Saudi-Arabien 8-0, Irland 1-1, Kamerun 2-0.
Ja. Entschuldigung.
Korrekt. Wir waren Gruppenerster und am Ende Turnier Zweiter. Ich weiß jetzt nicht, an wen der Punkt geht. Da müsst ihr jetzt ehrlich
einer
von euch zugeben.
Noah.
Hannes, Walle hat wieder Interferenzen. Weißt du noch?
Bei mir war die wirklich relativ gleich auf dem Ohr. Schön. 1-1. Wir haben gesucht die WM 2002 und Japan und Südkorea. Das dritte Turnier, das wir suchen. Portugal. Rumänien.
EM 2004.
Spanien. Falsch. Fuck.
Portugal, Rumänien.
Portugal, Rumänien, Spanien.
EM 2000.
Falsch.
EM 1996 in England.
Falsch.
Also ich glaube, es ist keine WM, ich glaube, es ist eine EM.
Das ist richtig. Der Tipp, den wollte ich euch geben, es ist auf jeden Fall eine Europameisterschaft.
EM 1980.
Nee.
Ganz kurz, Walle, ich finde, an der Stelle kannst du keinem von uns beiden einen Punkt mehr geben, weil wir nur raten.
Ja, das ist Quatsch.
Ja, das stimmt. Dann ich gebe euch jetzt noch einen Tipp und wenn es dann einer von euch richtig hat, der kriegt den Punkt. Diese Europameisterschaft fand in Frankreich statt.
EM 1984.
Absolut korrekt. Sehr gut, sehr gut. Gruppendritte und ausgeschieden in der Gruppenphase.
Übrigens,
nach einem 0-0 gegen Portugal, einem 2-1-Sieg gegen Rumänien und einem 1-0 gegen Spanien.
Frankreich siegt bei dieser EM und trifft zusammen, also vor allem Star des Turniers Michel Platini. Das ist interessant noch.
Naja, da wird jetzt noch schön gebesserwissert, nachdem man viermal daneben lag. Wunderbar.
Ja, ja, muss das ausgleichen.
2-1 für Brian. Hannes, deine Chance, um auszugleichen. Das vierte Turnier, das wir suchen. Der erste Gruppengegner war Polen. Der zweite war Mexiko und der dritte Tunesien.
Die WM 1982.
Falsch.
Wie geil, Hannes wirkt doch immer so richtig sicher, wie er das sagt. Das ist echt Wahnsinn. Das haut ja die größte Scheiße raus. Also Polen, Mexiko und Tunesien.
Ich helfe euch mal ein bisschen weiter. Die Ergebnisse waren 0-0 gegen Polen, 6-0 gegen Mexiko, 0-0 gegen Tunesien.
WM 1978 in Argentinien.
Bam. Ja, Volltreffer. Absolut korrekt.
Das war geraten.
Nee.
Kannst du auch, Kannst du auch sagen, wie weit Deutschland gekommen ist bei dem Turnier?
Ja, Deutschland hat im Finale gegen. Nee, oh, Entschuldigung. Es gab ein Jahrhundertspiel, glaube ich, bei der WM gegen Niederlande, soweit ich weiß. Und Niederlande hat gegen Argentinien verloren 1978.
Aber wie weit kam Deutschland?
Halbfinale oder Viertelfinale? Ich glaube, Halbfinale.
Tatsächlich nicht, damals gab es noch einen anderen Modus.
Ich weiß, gegen wen wir rausgeflogen sind.
Es gibt keinen, gegen wen wir rausgeflogen sind, sondern es gab eine Zwischenrunde.
Ah, okay.
Also es gab eine zweite Zwischenrunde, quasi so wie beim Handball es heute immer noch üblich ist, waren wir nach der ersten Gruppenphase in einer zweiten Gruppenphase mit Holland, Italien und Österreich.
Und da entstand die Schmach von Córdoba.
Das kann sein, ja, das tut mir
leid. Wenn ihr nicht wisst, was die Schmach von
Natürlich wissen wir das, aber das macht nicht so wirklich Sinn, weil in dieser Zwischenrunde sind Holland und Italien weitergekommen und Österreich und Deutschland sind beide rausgeflogen.
Ja, wahrscheinlich musste Deutschland oder hätte Deutschland gegen Österreich gewinnen müssen, um weiterzukommen und ist nicht weitergekommen.
Aber dann kennst du die Schmach von Córdoba nicht, weil der Witz von der Schmach von Córdoba war ja, dass man sich auf ein Unentschieden geeinigt hat.
Nee, das war der Nichtangriffspakt von Gijón. Das war ja 1982.
Schön.
Interessant. Wieder was dazugelernt.
Ja, stecke ich ein, Hannes, den lasse ich dir. Nichtsdestotrotz hat Brian schon gewonnen, es steht 3-1, du kannst noch verkürzen.
Ja, ich finde, der zweite Punkt, den Brian bekommen hat, der ist so ein bisschen wack. Und das wusste er auch nicht. Er hat gelogen, also er hat geraten. Schau ihn dir an.
Ja, aber ja, richtig ist es.
Wenn
du bei Wer wird Millionär bei der Millionenfrage auch rätst, ist auch richtig.
Hannes ist ein bisschen Donald Trump auf alternative Fakten setzen hier. Interessant.
Es wird nochmal spannend. Komm, das letzte Turnier, das wir suchen. Die drei Gegner sind Türkei, Ungarn, Türkei.
WM 1954. Ungarn. 1954.
Schweiz.
Ja, jetzt war Hannes deutlich schneller. Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Absolut richtig.
Komm, Noah, ganz kurz. Hau raus, die Ergebnisse. Weißt du die?
Also, gegen die Türkei haben wir 4-1 gewonnen, dann 8-3 gegen Ungarn verloren und dann gab es ein Entscheidungsspiel gegen die Türkei mit 7-2 zu gewonnen.
Haben wir nicht 3-2 gewonnen?
Nee, 7-2.
Nee, 7-2 tatsächlich.
Nee, ich meine das erste Spiel.
4-1.
Nee, 4-1.
Ah, okay.
Das ist interessant, weil das ist die WM mit den meisten Toren.
Ja, wenn man sich die Ergebnisse anschaut von den Spieltagen, das ist auch völlig verrückt. Also, das sind so ganz wilde Ergebnisse dabei. Schön.
Danke,
danke das Sportbild. Das war das kleine Dreierkette VBH-Quiz an dieser Stelle zum Thema Gruppen und Turniergruppen und Ergebnisse etc. Brian hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Hey.
Dementsprechend, dein Preis ist, du darfst uns Kicktipp aktuell präsentieren.
Und das tue ich tatsächlich mit Freunden, weil wie letzte Woche. Ich würde sagen nicht, dass ich meinen Platz gefestigt habe, aber ich bin weiterhin unangefochten Erster in unserer kleinen Dreier-Tipp-Runde. Mit einem Punkt Abstand auf Hannes, muss man ehrlicherweise sagen, und aber doch mit dann guten 5 Punkten Abstand auf Walle. Und ich muss auch sagen, so langsam ist ja, das Ziel ist ja immer, dass man praktisch schon auf der ersten Seite erscheint und nicht runterscrollen muss. Und so dem Ziel nähere ich mich langsam an. Wir haben einen Tagessieger, Brian Lassme. Dafür auch mal ganz lieben Grüße. Und bei den ersten drei hat sich was getan. Und zwar Sheriff und Timo weiterhin auf Platz 1 und 2. Aber Tenne79 ist auf Platz 3. Liebe Grüße gehen raus nach Köln. Auch sehr schön, freue ich mich.
Ja, wie immer der Hinweis, tippt weiter fleißig mit. Abgerechnet mit einem 34. Spieltag. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich jetzt wieder hinter euch beiden bin. Irgendwie war ich doch mal zwischenzeitlich vor euch beiden. Weiß auch nicht, was da passiert ist, aber war auch kein guter Spieltag von mir. Ja, muss ich ehrlich zugeben.
Aber wie, ich habe das Gefühl, wir alle drei tendieren langsam nach oben. Das ist geil.
Ja, es ist schon nett, dass keiner von uns unter den Plätzen 30 ist. Ja. Das hatten wir auch eine Zeit lang.
Ja, das hatten wir auch mal. Wer war das nochmal?
Ja, ihr zwei, Beppos.
Letzte Saison.
Vor allem war es Brian.
Ja, ich nehme mich da nicht raus, sage ich ganz ehrlich. Aber ja. Aber man sehr sieht schön, den Aufwärtstrend.
Man sieht den Aufwärtstrend. Wer auch auf einen Aufwärtstrend
hofft. Ich bin ein Umfragewert der AfD. Ich bin im Aufwärtstrend.
Schön, bist du mir in die Parade gefahren.
Ja, natürlich.
Man sieht einen Aufwärtstrend, wo man auch einen Aufwärtstrend sieht, ist der FC Augsburg. Nachdem die Wagner-Festspiele für beendet erklärt wurden, hat Manuel Baum als Interimstrainer zugestochen und 2-0 zu Hause gegen die Leverkusener gewonnen und somit wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Über dieses Spiel muss man sich unterhalten. Darüber muss gesprochen werden. Vor allem Brian hat sich das unbedingt gewünscht. Ich glaube, er hat wieder so ein Augsburg-Fable entdeckt. Muss man jetzt fragen, naja, trotz Sandro Wagner oder jetzt irgendwie dadurch, dass Sandro Wagner wieder weg ist?
Das ist ja schon extrem bitter für Sandro Wagner und irgendwie auch ganz lustig anzusehen, dass im ersten Spiel nach seinem Weggang gegen Leverkusen, also keine Mannschaft, würde ich sagen, wo die Gewinnwahrscheinlichkeiten hoch waren, das Spiel 2-0 gewonnen wird. Und zwar auch, jetzt nicht unverdient, glaube ich. Und das, ich bin mal gespannt, ob es da wirklich jetzt einen Aufwärtstrend gibt bei dem Trainerwechsel, ob er wirklich da, sag ich mal, den Spirit lebt. Aber ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist natürlich schon auch, dass Manuel Baum diesen Verein sehr gut kennt. Ich meine, es ist ja kein Unbekannter, hat bei Schalke, glaube ich, eine ganz ungünstige Zeit erwischt, wo er Trainer wurde. Insgesamt aber, glaube ich, sehr, sehr gut vertraut mit dem Verein.
90% der Trainer auf Schalke haben eine ungünstige Zeit erwischt.
Deswegen glaube ich, man hat vergessen, glaube ich, dass es ein ganz solider Trainer sein kann, eben insbesondere in diesem Augsburg-Kosmos. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor auch für den Misserfolg von Sandro Wagner war, dass er eben dann doch vielleicht zu extern war und zu weit weg. Und was man so auch gehört hat, das ist jetzt alles auch ein bisschen gerüchteweise, legendenweise, ist, dass natürlich jemand wie Jes Torup, der Vorgänger, der ja hervorragende Arbeit geleistet hat bei den Augsburgern, auch einfach wirklich sich sehr gut in diesem Verein bewegt hat. Und das, glaube ich, kann Sandro, weiß ich, ob das Sandro Wagners Personality ist, jetzt sich von dem Vorstandschef bis zum Zeugwart sich gut zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig bei so kleinen Vereinen. Und ich glaube, damit kann Manuel Baum auf jeden Fall aufwarten.
Ja, sehr schön, sehr schön. Es ist halt tatsächlich wirklich sehr bitter für Sandro Wagner. Das Ding ist das, sie haben jetzt wieder so ein bisschen an Glamour verloren, würde ich sagen, durch den Abgang von Wagner. Da stelle ich würde jetzt einfach mal die kühne These in den Raum stellen, muss Augsburg eine graue Maus bleiben, um erfolgreich zu sein? Ist das einfach Teil ihrer Identität?
Ich gehe da vielleicht ein bisschen mit dir mit, weil ich habe das Gefühl, zu Beginn der Saison waren wir alle ein bisschen gespannt auf Augsburg, weil eben Sandro Wagner dahin gewechselt ist. Und das erste Spiel haben sie ja auch gegen mittlerweile starke Freiburger gewonnen. Ich weiß noch, da hat Noah sich was von uns anhören müssen. Mhm. Und Augsburg hatte zu Beginn der Saison so ein bisschen das Gefühl bei uns allen erweckt, oder zumindest bei mir, dass da was am Kochen sein könnte. Auch an der Stelle muss man das erwähnen, wenn Sandro Wagner keinem von uns irgendwelche technischen und taktischen Meisterleistungen bisher bewiesen hat, weißt? Also er war bei der Nationalmannschaft meiner Meinung nach der Lukas Podolski der EM 2024, weißt? Also es war jetzt nicht so, dass irgendeiner von uns dachte, hey, Sandro Wagner, der hat's drauf und er kann eine Mannschaft mitreißen, technisch und taktisch, sondern uns war schon klar, oder zumindest war mir klar, dass der Typ halt ein Emotionsträger ist. Und bei so einer Mannschaft wie Augsburg scheint es halt nicht geklappt zu haben, weil er eben kein System bringt. Ich glaube, Augsburg, wie du gerade sagst, Walle, die können ein bisschen von dieser Underdog- oder irrelevanten Rolle, denen ihnen zugeschrieben wird, profitieren. Aber sie brauchen ein System. Und dieses, wir sind flashy, wir sind cool, aber wir spielen, was uns da irgendwie gerade aus den Füßen kommt, das können sie nicht. Aber an der Stelle, wie immer, das machen wir die Saison so oft mit diesen Hyper-Reactions, Handbremse. Es war ein Sieg gegen ein inkonsistentes Bayer Leverkusen. Also es kann sein, dass es der Trainerwechsel war, whatever, aber wir können auch jetzt vor einer Negativserie stehen. Deswegen Pole, Achtung an der Stelle. Aber vielleicht hast du ja noch was zu sagen.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, du hast absolut recht natürlich, dass wir, das haben wir, machen wir ja gerne hier, einfach großartig reagieren, aber ich bin gespannt und ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt nicht unglaublich perfekt wird, aber es sieht einfach total kacke aus für Sandro Wagner, oder? Also, es ist schon bitter, das muss man schon sagen, in so einem Rahmen aufzuhören, mit so viel Vorschusslorbeeren zu kommen, dann aufzuhören, das Projekt irgendwie für beendet zu erklären und dann direkt im nächsten Spiel so ein Ergebnis rauszuhauen. Aber wie auch immer, wir werden gespannt sein. Wir werden auf jeden Fall nicht mehr viel über Augsburg reden, weil Sandro Wagner ist
nämlich
nicht
mehr da. Nee, glaube ich. Glaube ich nämlich auch nicht. Ja. Glaube ich nämlich auch nicht so. Und dementsprechend, ich finde es auch gerade einen sehr guten Gedanken von dir, Brian. Das ist natürlich auch die Frage, was das mit dem Karriereweg von Sandro Wagner gemacht hat, dass eben dieses Experiment ein bisschen gescheitert ist. Und ansonsten würde ich sagen, können wir Augsburg wieder zu den Vereinen einordnen, über die wir nicht so oft sprechen.
Tschüss, Augsburg.
Tschüss, Augsburg. Dazu die abschließende lustige Rubrikfrage. Wo steht der FC Augsburg? In welchen Tabellenplatz haben sie gerade inne? Wer weiß es?
Platz 12.
Falsch.
Die müssen weiter unten stehen, sonst wäre es ja nicht zur Entlastung gekommen. Ich sag auf den Platz 16.
14, tatsächlich.
Niemandsland der Tabelle.
Lasst sie in Niemandsland verschwinden und erholt euch da mal ganz gut von den Wagner-Festspielen der letzten Woche. Ich bin auch froh, dass ein bisschen mit diesen Wagner-Festspielen-Wortwitz jetzt dann auch mal Schluss ist, ne?
Ja.
Wo vielleicht auch Schluss ist bald, ist in Frankfurt für Dino Topmöller nämlich. Da gab es eine nicht ganz so Topmöller-überragende Leistung gegen die Dosen aus Leipzig. 6-0? Was ist das denn? Also das ist brutal. Ist es jetzt Frankfurter Inkompetenz oder Leipziger Klasse?
Mix aus beiden. Frankfurt hat sich bisher extremst irregulär gezeigt, die gesamte Saison lang. Es sind jetzt 13 Spiele in der Bundesliga gewesen, 6 Spieltage in der Champions League. Da sind sie auch auf dem, ich glaube, 23. Tabellenplatz. Also die würden jetzt nicht weiterkommen. Deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, dieser Mix, der fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Die Leipziger haben einfach ihre Spielweise durchsetzen können. Und wir haben es ja mal gesagt, am Anfang der Saison 6-0 auf den Deckel bekommen. Wir alle dachten so, okay, Leipzig, die haben letzte Saison die Champions League verpasst, beziehungsweise Europa komplett verpasst. Die kriegen jetzt nichts mehr hin. Die haben 6-0 gegen Bayern verloren, der Verein zerfällt und steigt wieder in die 8. Liga ab. Aber die haben es ja, wie wir schon hier besprochen haben, diesen Switch geschafft und spielen jetzt einfach attraktiven Fußball. Schaut euch das mal an. Also Cuadrado, ich weiß nicht, ob ich den Namen gerade kriminell falsch ausgesprochen habe. Der Typ kann so nice kicken. David Raum ist so ein guter Abwehrspieler und so ein guter Captain, weißt? Ich glaube, so ein Typ, den hast du als Gegenspieler, aber als Mitspieler liebst du den. Und die sind einfach erfolgreich. Und ich habe ja schon ab und zu gesagt, Leipzig landet auf dem 2. Platz und aktuell tun sie alles dafür.
Vor allem Cuadrado hat ja nicht mal gespielt. Der ist ja verletzt.
Nehme ich alles abholen. Nee, ich nehme nichts zurück. Der ist immer gut, jetzt hat er halt gefehlt, sonst wäre es 9-0 ausgegangen.
Das ist ja der Witz, dass der Mann sogar verletzt war und nahtlos jetzt nicht ersetzt wurde, weil er so auch gespielt hätte, wenn Cuadrado auch fit gewesen wäre, aber halt einfach dieser Diomande, der uns richtig gefährlich werden kann, wenn der jetzt ein halbes Jahr seine Leistung aufrechterhalten kann, nämlich für die Elfenbeinküste aufläuft, der ist ja brutal. Also das ist ja auch eine geisteskranke Tormaschine und vor allem ist der halt schnell, der ist technisch stark und torgefährlich. Also das ist schon stark, so ein Dreierpack hinzulegen gegen die Frankfurter. Da kann man auch wirklich nur den Hut vorziehen. Und wie Hannes gerade schon gesagt, natürlich hat Frankfurt ein brutales Defensivproblem. Also das haben wir jetzt diese Saison schon öfter gesehen, dass sie sehr, sehr, sehr viele Gegentore bekommen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Leipzig spielt brutal zielstrebig und attraktiv, effizient.
Sorry, dass ich das an der Stelle einwerfe, das hatte ich komplett vergessen bei unserem ganzen WM-Talk, an der Stelle eigentlich auch relevant oder hätte relevant sein sollen. Wisst ihr, weil du gerade einen afrikanischen Spieler angesprochen hast oder einen Spieler, der für Côte d'Ivoire spielt, wisst ihr, womit die ganzen europäischen Mannschaften zu kämpfen haben werden nach der oder jetzt in den nächsten Wochen?
Afrika Cup.
Mit dem Afrika Cup. Den hatte ich komplett vergessen. Wie kann es sein, dass der Afrika-Cup zur selben Zeit ist oder ein halbes Jahr vor der WM?
Ist der nicht gefühlt irgendwie jedes Jahr oder alle zwei Jahre
echt,
oder so?
Der ist echt oft, aber ja, das hat sich
ständig Afrika-Cup.
Ich hatte das komplett vergessen. Ich weiß nur, einmal, als ich meine Kickbase hier, 1 Euro ins Kickbase-Schweinchen, als ich meine Kickbase-Spiele aufgestellt habe, wo ich mir dachte, hey, pass auf, dass du dich in niemanden verliebst, der dann kurz weg ist oder sich verletzen könnte. Aber ich glaube, damit werden auch viele Bundesligamannschaften zu kämpfen haben.
Absolut, absolut. Das ist immer ein Faktor, der auf die Mannschaften zukommt, wenn ein Afrika-Cup ansteht, weil sie dann halt einfach auch ein Stück weit im Kader, in der Kaderbreite etwas ausgedünnt werden. Brian, fiktive Überlegung. Bayern gegen Leipzig in ihrer beiden jetzigen Form. Brian, wie wird das Spiel ausgehen?
Du meinst im DFB-Pokal?
Nee, weil der ist ja erst im Februar.
Ah, du meinst jetzt also Top-Spiel? Ey, gute Frage. Nee,
fiktiv gedacht.
Ja, hab's doch, Schwierige Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auf beiden Seiten Tore gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es durchaus ein Unentschieden sein kann. Ähnlich wie Dortmund glaube ich aber nicht, dass es Leipzig schafft, Bayern in dieser Form, sag ich mal, zu einem Niederlage zu zwingen. Aber wenn es eine Mannschaft noch gibt, vielleicht außer Dortmund in guter Form, dann ist es diese Bullen.
Das ist wirklich krass. Auch absurd vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass sie im ersten Spieltag auch 6-0 verloren haben oder 6-1 oder wie ging's aus?
Ja, genau. Ach, stimmt, die haben ja 6-0. Schon gegeneinander gespielt. Genau, also das ist ja, gut, das war auch noch ein bisschen vielleicht Findungsphase, was weiß ich, aber ja, das ist beeindruckend, bemerkenswert, gerade eben auch hinsichtlich der Eintracht, dass die so abfallen. Und ich muss nochmal, also das habe ich mir schon auch immer wieder jetzt gedacht, wenn man am Anfang der Saison denkt, was da für eine Euphorie auch da war. Wo man da, hat man Eintracht Frankfurt oder zumindest teilweise wurden die schon als Bayernjäger kandidiert. Und das ist wirklich ja so dermaßen in die Hose gegangen. Und ich glaube, es ist schon noch ein Punkt, da haben wir so zwei Faktoren. Zum einen Johnny Burkhardts Verletzung. Das ist wirklich krass, was für einen Impact der Mann auf dem Platz dann hat. Und zum anderen, ich finde, diese Saison gibt es außer Usun am Anfang keinen Eintracht-Spieler, der diese über die Maßen große Klasse hatte, wie in den vergangenen Jahren. Mamouche, Ekitike, meinen Luka Jovic oder einen Kolo Muani. Also das ist schon, finde ich, spannend, dass sie, Krösche, in diesem Fall, glaube ich, war, was die Kaderbreite angeht, nicht ganz Champions-League-reif und Bundesliga-reif, zumindest Champions-League-Bundesliga-Plätze-reif gemacht hat.
Ja, das ist schon eine spannende Gegenentwicklung, da hast du schon recht, weil sie hatten ja, sag mal so, die hatten die letzten Jahre irgendwie so einen Outstanding-Spieler und dieses Jahr würde ich sagen, sie haben so mehr Spieler auf einem höheren Niveau, aber dafür halt kein Outstanding-Spieler mehr.
Hm. Absolut.
Kann man sich jetzt fragen, ob es Kalkül war und Strategie oder ob es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendein anderer Spieler von diesen Spielern, die jetzt gerade dort sind, Outstanding hätte werden sollen.
Absolut, also das ist tatsächlich sehr interessant. Ich bin auch mal gespannt, wo der Weg von der Eintracht hingeht, weil ich habe so das Gefühl, die Eintracht könnte auch irgendwie Trainerentlassung und dann geht es wieder so richtig down, die Mannschaft funktioniert gar nicht. Also ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen gespannt, in welche Richtung das Ganze geht, weil ich befürchte auch, also es gibt bestimmt auch ein Szenario, wo diese Mannschaft völlig auseinanderbricht und dann eben halt nicht diese, sag ich mal, die erfolgreiche Saison weiterspielen kann, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben.
Ja, also das ist an der Stelle auch extrem schwierig, irgendwie Prognosen abzugeben, finde ich, wo der Weg von Frankfurt hingeht, oder? Eine Mannschaft, die sich wieder auf die Grundtugende besinnen muss, wie stabil stehen, defensiv stark verteidigen und ich bin ja kein Fan davon, die Trainerfrage zu stellen. Fakt ist, dass sie mit Topmöller auch schon sehr erfolgreich waren, aber ich glaube, Topmöller muss jetzt vielleicht mal seine Arbeit ein bisschen anpassen und hinterfragen und vielleicht muss man den ein oder anderen neuen Weg gehen. Da würde ich sagen, schauen wir mal nach Norddeutschland und zwar gab es das Derby, es gab den Hamburger Sportverein gegen die SV Werder Bremen. Da wurde wieder Fußball gespielt, oben im Norden, haben sie auf dem Deich, haben sie gezockt, ne? Und war ein sehr spannendes Derby, Brian. Hast du es verfolgt?
Ich habe es jetzt nicht live gesehen, aber ich muss, also man kann ja ein bisschen ausholen. Ich glaube, Nordderbys, gerade für unsere Generation, ist es schon eigentlich ein Ding gewesen. Und ich habe jetzt nochmal, ich habe ja den Artikel auch reingestellt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber diese paar Wochen, 2008, 2009, wo Bremen gegen Hamburg im Europapokal, im DFB-Pokal und in der Liga dann gegeneinander gespielt hat und Bremen alle Spiele gewonnen hat oder weitergekommen ist und alle Spiele sonst gewonnen hat, die sind mir schon noch sehr in Erinnerung geblieben, weil es auch eben diese Saison war, wo ich das erste Mal mich richtig mit Fußball beschäftigt habe. Und deswegen ist Nordderby tatsächlich was eher Besonderes für mich und ich freue mich jetzt, dass irgendwie dieses Spiel auch wieder stattfindet. Und ich meine, sie haben geliefert. Allen voran muss ich sagen, dieses Tor von Vuskovic, das sieht man nicht alle Jahre. Das ist der Valentino Lazaro Gedächtnishackenschuss. Und da, also das ist natürlich auch gerade für so einen jungen Spieler, es ist ja der Wahnsinn, also überragend, der ist ja sowieso einer der absoluten Topspieler diese Saison, macht da, was der da abliefert, jedes Spiel mit 18 Jahren, das ist echt der Hammer, gönne ich ihm auch und gönne ich den Hamburgern. Ich freue mich, dass einfach beide Teams irgendwie einigermaßen solide da sind und dass sie jetzt nicht gegen Abstieg gerade kämpfen und deswegen absolut geil, oder?
Ja, absolut geil. Und ich muss auch sagen, das Spiel hat dazu geführt, dass ich über das Wochenende meine Meinung zur Liga so ein bisschen geändert habe. Ich hatte ja auch in die Gruppe geschrieben, lass uns drüber sprechen, ob 50+1 die Bundesliga nicht uninteressant macht. Weißt? Aber dieses Spiel, Und diesen Take klaue ich jetzt ein bisschen dem Dimmi, den ihr auch alle kennt, ist auch ein Fußball-Influencer, hat auch einen Podcast. Der hat gesagt, das Spiel hat ihn wieder daran glauben lassen, dass Mannschaften mit der Leidenschaft der Spieler ein Spiel tragen können. Natürlich, so ein Nordderby, das war ja das erste Mal in 7 Jahren oder 8 Jahren, weiß ich gar nicht, dass es ausgetragen wurde, das hat eine andere Konnotation und da wird anders gespielt. Also dieses Hackentor, das wäre nie gefallen gegen Augsburg oder gegen Freiburg, da hätte den Ball wahrscheinlich gar nicht getroffen, aber in einem Derby klappt das halt einfach. Ich muss sagen, mich hat es gefreut, dass es so offen war, dass es so schnell war im Vergleich auch zu den letzten Spielen, weil weder Bremen noch Hamburg spielen attraktiven Fußball jetzt. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber der Fußball, den die präsentieren, der ist eher so, wie wir damals gekickt haben. Aber es war trotzdem ein interessantes, offenes Spiel, wo ich sagen muss, es hat richtig Bock gemacht zuzuschauen.
Ja, absolut. Ich finde, allgemein macht es recht. Wird der es fast schon widersprechen. Macht allgemein Spaß, dem HSV zuzuschauen, weil es immer Spaß macht zu sehen, wenn ein Aufsteiger sich gut etabliert oder vermeintlich gut etabliert in der Liga. Deshalb finde ich es auch Spaß, macht es auch Spaß, Köln zuzuschauen. Ja, ich finde auch, die machen es sehr gut in der ersten Liga. Also ich finde es einfach irgendwie nice zu sehen, dass man dieses Jahr jetzt mal Aufsteiger hat, bei denen jetzt nicht klar ist, okay, die landen am Ende des Tages auf Platz 18 und 16 und landen irgendwie komplett, kommen komplett unter die Räder. Deshalb ist man kann nur hoffen, dass sowohl Köln als auch HSV die Klasse halten, und man kann auch hoffen, dass Schalke und Hertha aufsteigen. Weil wenn wir gerade schon bei dem Thema Derbys sind, für den Fall der Fälle, dass dieses Szenario bleibt, wie ich es gerade geschildert habe, dass Köln und der HSV oben bleiben und Schalke und Hertha aufsteigen, hätten wir im nächsten Jahr 5 Derbys. Wir hätten HSV gegen Bremen, HSV gegen Pauli, Köln gegen Gladbach, natürlich Schalke gegen Dortmund und Hertha Union. Und das wäre schon richtig geil, das ja vor allem zweimal im Jahr zu haben, durch Hin- und Rückrunde. Das heißt, 10 Derbys an 10 von 34 Spieltagen wären Derby. Das fände ich schon richtig geil.
Du hast Leverkusen gegen Köln vergessen.
Das ist kein Derby.
Ja, du hast Freiburg gegen Stuttgart vergessen.
Wär geil, und ich muss
auch sagen, auch kein Derby.
Ich habe mal wieder Bock, Erstliga-Fußball in Berlin zu schauen. Es ist echt, ja. Es ist eine unmögliche Aufgabe, Tickets zu kriegen bei Union. Als Bayern-Fan kriegt man auswärts eh keine Karten, weil die am 1. August schon alle verkauft sind. Aber bei der Hertha ist ja immer entspannt. Ich meine, wir drei kennen das. Wenn du dich am Samstag davor entscheidest, ins Spiel zu gehen gegen Leverkusen oder gegen Dortmund. Okay, Dortmund, Bayern, Leipzig jetzt vielleicht nicht, aber sonst kriegst du gegen alle Karten. Deswegen, ich drück denen so die Daumen. Fabi Rehse, ich baue dir selber eine Statue, wenn du wieder Erstliga-Fußball ins Olympiastadion bringst. Und natürlich, Walle, wir pochen alle für dich mit. Aber ich habe eine Frage an dieser Stelle. Würde es dir als Schalke-Fan, also wäre der Aufstieg jetzt schon in Ordnung oder brauchst du noch eine Saison in der zweiten?
Also du, ja, wunderbare Überleitung, Hannes, dann gehen wir direkt zu unserem Abschlussthema für diese Woche, kommen wir direkt zum FC Schalke 04. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon öfter gestellt habe. Ich sag mal so, an den Tagen zwischen den Spieltagen denke ich mir, das ist zu früh, das ist so richtig ready, ist die Mannschaft irgendwie nicht, und der Trainer ist ja auch erst ganz neu da, vielleicht sollten die sich erstmal so ein bisschen etablieren, vielleicht erstmal ein bisschen zusammenfinden, so richtig als Truppe, damit eben genau der Fall eintritt, wie es gerade beim HSV und bei Köln ist, damit man eben eine gewachsene Mannschaft hat, die die Klasse auch halten kann und nicht unter die Räder kommt. Das wird jetzt die vernünftige Antwort von mir, Montag bis Donnerstag, und dann ist Freitagabend Spiel, und dann denke ich mir, wir spielen nächstes Jahr Champions League. Übernächstes Jahr. So, weil es macht Bock. Ich weiß nicht, habt ihr mal ein Schalke-Spiel geschaut in den letzten Wochen? Oder Highlights oder Ticker? Nee. Ich kann es euch empfehlen. Also Leute, guckt, ohne Scheiß, jetzt guckt halt mal rein, ohne Witz, weil wenn ihr sagt, ihr findet so ein Nordderby geil wegen der Stimmung und etc. und wie es da drunter und drüber geht, ja, ist halt bei Schalke momentan einfach jeder Spieltag. Also das sind 20.000 Schalker in Düsseldorf. Die haben dieses Ding, diese Merkur-Spielarena mal kurz umgebaut zur Veltins-Arena und haben da ein absolutes Heimspiel draus gemacht. Also die königsblaue Invasion vor dem Herrn, und die Spieler sind dem zu 100% gefolgt und haben wirklich wieder eine überragende Leistung abgeliefert und haben wirklich einfach stark gespielt, attraktiv gespielt, aggressiv gespielt, wirklich solide, erwachsen verteidigt. Das macht wirklich einfach unfassbar viel Spaß anzuschauen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen.
Da verschlägst du uns die Sprache.
Ich bin echt ein Podcast. Ich lebe davon, dass man spricht.
Ich freue mich. Wir freuen uns alle. für dich, Walle. Und Noah, ich weiß, dass auch dein Herz so ein bisschen für Schalke schlägt, seitdem wir diesen Podcast haben. Bei mir ist ja auch so, dass es mich sehr freuen würde. Aber ich denke, Schalke braucht noch eine Saison in der zweiten Liga. Weil sonst sehe ich die gleich wieder unten. Ich bin ganz ehrlich. Diese Emotion des Aufstiegs, die war, ich meine, ich habe sie ja in euren Spielen gesehen. Ich sage jetzt ihr Schalker Walle. Aber dann straight wieder runter. Das war doch unnötig, oder nicht? Also, ich finde diese Aufzugmannschaften, wie man die manchmal nennt, die tun sich keinen Gefallen.
Naja, aber das sind ja eine Aufzugmannschaft. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass Schalke pauschal eine Aufzugmannschaft ist. Die Tatsache, dass man damals aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen ist, ist ja auch damit festzumachen, dass du halt extrem viele Leihspiele auch hattest und extrem viel gute Spiele auch verloren hast. Deshalb würde ich fast schon sagen, eigentlich, dass mit das Wichtigste, der wichtigste Faktor überhaupt für einen möglichen Aufstieg sein wird, welche Spieler wir verlieren über die Winterpause. Weil ich sag's euch, wie es ist, die spielen so gut. Und das sind teilweise Spieler wie ein Alfauzi, der davor von Alemannia Aachen kommt. Den kannte kein Schwein. Der spielt wirklich unfassbar guten Fußball für einen Zweitligaspieler. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Angebote von der ersten Liga kommen und das dann halt irgendwie Geld ist. Für ein Erstligist Peanuts. Für Schalke ist es halt einfach enorm wichtiges Geld, weil sie halt einfach nur mal Geld brauchen. Finanzlage ist immer noch schwierig. Und dann musst du die wieder verkaufen oder ähnliches. Und deshalb, ich würde sagen, davon hängt es maßgeblich ab. Und es hängt natürlich auch ein bisschen von der Verletztenliste ab. Es ist jetzt schon so, dass wir eine relativ lange Verletztenliste haben, insbesondere mit Timo Becker, mit Gantenbein, mit Schallenberg, dass aber drei zentrale Spieler sind, wo man dann auch wiederum sagen muss, ist halt auch geil von Miron Muslic, dass er dann einfach so einen Valentovic reinwirft und der funktioniert unfassbar gut. Der spielt so gut Fußball und der Typ ist 17. Der ist 17, das ist der Lennart Karl von Schalke 04. Und das ist nicht mal das, dass der mega auffällig spielt oder dass er irgendwie Tore schießt oder Assists liefert oder keine Ahnung was, sondern der spielt reif, der spielt seriös, der gewinnt seine Zweikämpfe, der hat eine ganz gute Spieleröffnung, der macht sein Ding, der ist einfach ein Maloche. Und das ist halt das, darauf kommt es halt gerade einfach enorm an. Und das machen sie wirklich gut.
Geil. Die Namen, die du gerade aufgezählt hast, ich bitte alle Leute, die uns zuhören, schreibt mir gerne privat oder auf unseren Chat, wenn ihr von den drei kanntet. Wenn ja,
ja, aber
kriegt ihr von mir das nächste Mal, wenn ihr in Berlin seid, eine Spreerundfahrt ausgegeben.
Ja, aber Hannes, du kennst auch allgemein keine 5 Zweitligaspiele.
Nee, das
von 18 Mannschaften.
Das gebe ich auch absolut offen und ehrlich zu, aber mich würde es halt interessieren, weil du hast den Namen hier so reingeworfen, als ob so Dembélé, Salah, Mbappé wären.
Ja, deshalb sage ich ja, Leute, ohne Scheiße, natürlich sage ich jede Woche hier Match of the Week, schaut Schalke, bla 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 so. Also wirklich, wenn ihr euch mal in die zweite Liga verirrt, dann schaut gerade ein Schalke-Spiel an, so. Das sind jetzt auch ganz klar, gutes nächste Spiel jetzt gegen Nürnberg und das danach gegen Braunschweig, das ist jetzt tabellarisch nicht so ein Megakracher, aber gegen Nürnberg auch immer geil anzuschauen, wegen der Fanfreundschaft, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut's an, beschäftigt euch mal ein bisschen mit der Personalie Miron Muslic. Ich gebe es ungern zu, aber der erinnert mich unfassbar viel an Jürgen Klopp. Also von seiner Art und Weise, zu reden, von seiner Art und Weise, wie er mit Spielern umgeht, dass er die so an der Persönlichkeit packt, dass er, der hat so eine kumpelhafte Verbindung mit denen. Als Vitali Becker, auch ein Schalke-Spieler, den keiner von euch jetzt wahrscheinlich kennt, das 2-0 gemacht hat gegen Düsseldorf, das war sein erstes Profitor. Der ist straight an der ganzen Mannschaft vorbeigerannt, der ist nur zum Trainer hingerannt, weil er einfach so, du hast gesehen, das ist so eine richtig enge Beziehung zwischen Spieler, Trainer und der ganze Pulk kam auch zusammen von den Spielern. Deshalb, ich gebe es wie gesagt nur sehr ungern zu, aber es erinnert mich sehr an Jürgen Klopp unter Dortmund-Zeiten.
Spannend. Also, Walle, das ist toll. Es wird bestimmt gut, wenn, ich glaube, ganz kurz noch zu dieser Frage, ob das jetzt zu früh kommt, der Aufstieg. Er wird kommen oder er wird nicht kommen. Und wenn er kommt, dann muss man mit dem anderen Kontext damit leben. Es ist nach wie vor so, dass erst 13 oder beziehungsweise in der zweiten Bundesliga, glaube ich, jetzt 15 Spiele gespielt wurden. Da wird noch viel Wasser den Berg hinunterlaufen und dann werden wir am Ende der Saison ganz sicher darüber reden, ob Schalke aufgestiegen ist oder nicht. Aber wenn sie aufsteigen, dann werden wir sie in der ersten Liga sehen und wir werden uns freuen.
So, und eine Bitte habe ich auf jeden Fall. Der Vorschlag, über Schalke zu reden, der kam nicht mal zwingend von mir. Und des Öfteren wurde hier schon in der Runde vorgeschlagen, lasst uns über Schalke reden. Wenn wir über Schalke reden, dann nehmt euch doch da wenigstens mal eine Viertelstunde und schaut euch ein paar Highlights an und guckt auf die Tabelle, damit ihr auch wirklich mitreden könnt.
Ich habe
ein bisschen mehr sagen können als super, wir freuen uns für dich.
Nee, seitdem es diesen Podcast gibt, gab es nicht einmal den Vorschlag von mir, lass uns über Schalke reden. An der Stelle bin ich offen und ehrlich erneut, weil ich absolut keine Ahnung habe. Ich muss sagen, ich beschäftige mich sehr wenig mit allem, was zweite Liga ist und alles, was unter der Bundesliga ist. Dafür gucke ich sehr vielen nach England, Italien, Brasilien mittlerweile viel, aber das kann ich machen. Aber an der Stelle wollte ich ein bisschen Noah die Schuld in die Schuhe schieben. Natürlich, man sollte sich keine Schuld in die Schuhe schieben.
Das Blame-Game, das Blame-Game ist eröffnet.
Es sind alle Freunde hier, aber Noah war derjenige. So, hier.
Nee, ich
nicht bei einem Spiel hat er genickt. Nicht bei einem hat er gesagt, so, ah, kenne ich. Noah denkt noch an Asamoah und an, wie heißt es, Jefferson Fafan.
Das, wie heißt das? Ich verfolge ja auch, ehrlich gesagt, eher Fortuna Düsseldorf und unseren Edelfan Klaus Allofs. Deswegen bin ich eher in der unteren Bereich der Liga da firm mit. Aber ja, also ich finde es super auf jeden Fall, dass Schalke aufsteigt.
Ja, wunderbar. Danke für gar nichts. So, ihr Lieben, dann vielleicht mache ich einfach ab nächste Woche einen eigenen Podcast, wo ich dann Monologe führe über Schalke. Und dann ist eigentlich das Gleiche wie hier, wenn ich über Schalke rede. Kommen wir jetzt zu unserer Abschlussrubrik. Wir entlassen euch ins Wochenende wie immer mit unseren drei fußballerischen Empfehlungen, die ihr diese Woche auf gar keinen Fall verpassen dürft. Und den Staffelstab übergebe ich an dieser Stelle zuallererst an die Heidi Klum von Dreikette VBH, Noah Brian.
Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Dadurch, dass wir jetzt gerade drüber gesprochen haben und es als kein Derby bezeichnet haben, ist es mein Spiel der Woche. Und zwar Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Das ist nächste Woche in der Bundesliga und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus spannend wird, zumal eben Bayer Leverkusen doch etwas inkonsistent ist und da bin ich mal gespannt, wie sie gegen die doch recht starken Kölner auftreten.
Wunderbar, es ist tatsächlich kein Derby, an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Hannes, was sollte man schauen?
Ich baue in dieser Rubrik ein bisschen ein Thema an, was wir nicht besprochen haben, was ich ansprechen wollte, deswegen so 30 Sekunden dafür. Neymar ist ja in die brasilianische Liga gewechselt, war anfangs katastrophal, der hat unfassbar viel Geld Santos gekostet und sehr wenig geliefert. Dann hat er sich wieder Karriere beendend verletzt, also wirklich eine schlimme Verletzung, aber Santos stand vor dem Abstieg. Und er hat zu seinen Ärzten gesagt, so, hey Leute, flickt mich so zusammen, dass ich 60, 70 Minuten spielen kann. Das hat er jetzt die letzten Spiele gemacht und hat einen Dreierpack geschossen im letzten Spiel. Santos braucht noch ein Spiel, um sich vom Abstieg zu retten. Deswegen meine Recommendation, wenn ihr Fußball aus dem Ausland euch anschauen wollt, Santos am Sonntag gegen Novorossijsk. Dann schauen wir mal, ob der Prinz, der nie König wurde, seine Mannschaft noch retten kann.
Naja, wunderbar. Hannes macht einen kleinen Ausflug. Ich, meinen Match of the Week habe ich eben schon erwähnt. Wie gesagt, wirklich diesmal mit der herzlichen Empfehlung. Sonntag 13.30 Uhr, da habt ihr eh nichts anderes zu tun. Schalke gegen Nürnberg, versprochen, ihr werdet es nicht bereuen. Vielen lieben Dank an euch beiden. Ich hoffe, wir haben die Folge einigermaßen zustande bekommen. Ihr werdet es nicht mitbekommen haben. Wir hatten hier und da mal technische Probleme, aber dafür haben wir ja den Brian mit den Scherenhänden, der das heute noch in der kleinen Nachtschicht zusammenbasteln wird.
Also gut, Leute. Macht's gut, Jungs. Ich wünsche euch noch was und wir sehen uns. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao. Vielen Dank. Hat echt wieder Bock gemacht.
Ciao, ciao.